Ist aus dem Kinderbett. Habe ich heute Morgen rausgenommen und mitgenommen. Das brauche ich gleich als Zeigestab. Das ist manchmal. So einen langen Arm habe ich nicht. Wer sich noch an die letzte Predigt erinnert, der hat's gut. Einfach deswegen, weil man über 5 Wochen ja nicht alles überhalten kann. Und ich wurde deswegen auch gebeten, einen Teil dessen, was ich letztes Mal vorgetragen habe, zu wiederholen, damit man auch wieder so in diesen Gedankenfluss hineinkommt, der sich letztes Mal dann auch schon abgezeichnet hat. Und so besteht das, was jetzt gleich zu hören sein wird, ein wenig aus Wiederholung. Aber danach kommt noch eine Menge neues Material. Es könnte sein, dass es ein klein bisschen länger dauert, aber nicht unmäßig, keine Sorge. Und ich hoffe auch nicht, dass es langweilig wird. Wir hatten letztes Mal über das Christentum gesprochen. Das Christentum, wurde gesagt, ist ein wunderliches Ding. Es wurde ja schon gegründet im Alten Testament, aber von den Menschen wurde es im Vorfeld des Erscheins nicht vorausgesehen oder verstanden oder vielleicht sogar schon erkannt. Denn erst später wurde offenbar, was der Vater geplant hatte. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, dass in den letzten Zeiten er durch den Sohn alle Dinge geoffenbart hat. Im Vorfeld hatte man sich ja Mühe gegeben, man hatte das Christentum ja an sich nicht erkannt, aber man hatte die Schriften und man studierte diese, man schrieb diese ab, man legte diese aus. Man machte auch Proselyten, man warb also von anderen Religionen ab und war bemüht, das zu tun, von dem man glaubte, dass es Gottes Wille ist, nämlich das Gesetz zu halten. Vorgeblich oder tatsächlich, um Gottes Willen zu tun. Und all diese Aktion bekam so eine Eigendynamik. Aber eigentlich war es eine Rotation, die alles so auf ihrem Platz hielt. Denn als dann Gottes Wille offenbar wurde und das Christentum ja in Erscheinung trat, merkten die meisten Menschen davon nichts. Und selbst Christus predigte und wirkte Wunder. Er hatte seine Jünger um sich und unterwies diese auch. Aber auch diese verstanden in der Anfangszeit, und das war keine kurze Zeit, eigentlich recht wenig, fast gar nichts. Guter Wille war vorhanden, Opferbereitschaft war vorhanden, ein gutes Herz, aber wie gesagt, richtig verstanden, worum es ging, das haben sie nicht. Opferbereitschaft, wir denken an Petrus, der dann irgendwann Jesus fragte, wir haben alles hinter uns gelassen, was wird eigentlich unser Teil sein? Da fing er an zu überlegen, in welcher Relation steht das miteinander? Aber zunächst hatte er Christus seine Opferbereitschaft demonstriert, er war ihm nachgefolgt. All diesem fehlte aber etwas, dieser Opferbereitschaft, diesem guten Willen, diesem guten Herzen. Und Jesus kündigte das an, kurz vor seinem Weggang, und er sagte, der Geist wäre es, der sie an alles erinnern würde, der sie auch befähigen würde, andere Menschen zu werden. Denn ohne Geist wäre das gesamte Christentum nichts. Und so war auch die Geburtsstunde der Christengemeinde im Jahre 33 oder 36 unserer Zeit, je nachdem wie man rechnet, gekennzeichnet durch eine sichtbare Ausgießung und fühlbare Ausgießung des Heiligen Geistes. Selbst Außenstehende konnten das zu dieser besonderen Gelegenheit beobachten. Aber was damals geschah, was damals also begonnen wurde, was gestartet war, war ein Projekt. Es war kein Abschluss einer guten Sache. Und ein Projekt, das hat das Wort schon so in sich, hat so eine gewisse Größe, eine gewisse Mächtigkeit. Das fängt man nicht heute an und heute Abend ist das zu Ende, sondern das geht eine längere Zeit. Und das Projekt, das Gott damals mit dem Christentum begann, hat tatsächlich eine Größe, eine Mächtigkeit. Und heute im Rückblick, nach so vielen Jahren, können wir das sehen. Damals war die Erwartung der Jünger Jesu eine andere. Sie dachten, Christus kommt, er würde das Königreich für Israel wiederherstellen und sie würden von dem römischen Joch befreit werden, in Verbindung mit vielen anderen Segnungen, die sie erwarteten. Aber so kam es nicht. Es kam anders. Man kann, dass es sich um ein Projekt handelt, mit einer Größe, Mächtigkeit und Zeitdauer, das kann man bedauern. Man kann auch so ein Unverständnis darüber ausdrücken. Man selber hätte vielleicht alles viel schneller gemacht. Aber so war es damals und so ist es heute nach wie vor. Und doch muss man jetzt positiv bemerken, das Christentum, was damals begann, was also wirklich, muss ich es wirklich mal so sagen, klein anfing, führte dazu, dass irgendwann das Heidentum umfiel wie ein toter Mann. Aber nicht von heute auf morgen. Das Heidentum, müssen wir uns vorstellen, war ja auch eine Form, das ist auch, es war eine Form der Befriedung des Menschen, was seine religiösen Bedürfnisse anging. Und es hatte jahrtausende lang so seine Aufgabe vollbracht. Es hatte eine gewisse Stärke, es war verwurzelt in den Gesellschaften. Und es war nicht einfach, dagegen anzugehen. Das war mit starkem Widerstand verbunden. Und doch war das Christentum eines Tages in der Lage, das Heidentum Vergangenheit sein zu lassen. Wenn wir uns das so jetzt überlegen, könnten wir sagen, ist doch alles in Ordnung. Das Christentum hat in dem Sinne schon einmal gesiegt. Und hier kam das Thema ins Spiel. Unterscheide das Wichtige vom Unwichtigen, das Richtige vom Unrichtigen, Gottes Willen von einer guten Sache. Und dann habe ich so überlegt, wenn man das so hört, dieses Thema, oder die Kurzzusammenfassung, dann könnte man denken, das ist alles so schwer, so freudlos, so negativ irgendwie auch, so anklagend. Also irgendwie auch ein bisschen depressiv. Unterscheide das Richtige vom Unrichtigen, Gottes Wille von einer guten Sache. Ne? Das hört sich so belehrend irgendwie an. Aber ist das denn freudlos, negativ, anklagend, wenn wir uns mit diesem Themenkomplex beschäftigen? Es könnte vielleicht tatsächlich so sein, aber es soll am Ende dazu führen, was wir in diesem Bibelvers gehört haben, freut euch, und nochmal sage ich, freut euch. Denn wenn wir das ergreifen, was Gott uns gegeben hat, und es auch erkennen, wo es sich befindet, dann wären diese Verse wahr. Und der Frieden Gottes, der alles Denken übertrifft, wird uns zuteil werden. Deswegen einmal mit diesem Thema beschäftigen. Man könnte denken, eine Predigt sollte per se immer frisch und frei und fröhlich sein und sie sollte den Zuhörer frei, beweglich, beschwingt und in guter Stimmung nach Hause entlassen. Sie sollte den Zuhörer immer nur loben und ihn dadurch motivieren. Aber es ist so, dass man sich die Frage stellen kann, wo in der Bibel finden wir so einen Brief oder solch eine Predigt oder solch ein Evangelium, das so gestrickt ist. Positiv in der Aussage, letztendlich, ja, natürlich. Aber immer ist auch eine Mahnung zu hören. Es ist ja eine Predigt, manchmal sogar nur. Es geht immer oder oft um den Gedanken, verstehe dich, also verstehen wir uns, und unseren Gott und den Christus, den er uns gegeben hat. Freut euch in der Hoffnung, und ich sage nochmal, freut euch in der Hoffnung, sagt Paulus, aber unser Glaubensleben sollte von dem Ernst geprägt sein, es mit Gott zu tun zu haben. Und dieser Gott, dem wir uns nahen, und betrachte das bitte so ein bisschen mit Feingefühl, wenn ich das so formuliere, dieser Gott, dem wir uns nahen, der ist auch gefährlich. Das sagt die Bibel an vielerlei Stellen. Unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Und in den 10 Geboten lesen wir, dein Gott ist ein Gott, der ausschließliche Ergebenheit verlangt. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Aber der Gedanke, der da hervorgebracht oder nach vorne getragen wird, ist, dass Gott schon verlangt, dass wir uns ihm in der rechten Weise nahen, dass wir ihn an die Stelle setzen, wo er hingehört. Und deswegen darf dieser Aspekt nicht vergessen werden, auch wenn wir uns in der Hoffnung freuen. Aber natürlich würdigen wir auch den Ernst der Sache, erst mit Gott zu tun zu haben. Und da ist mir ein Bibelvers aufgefallen, der Jesu Verhalten zeigt. Jesus Christus war nicht irgendwer und ist nicht irgendwer. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ich habe dich gezeugt, spricht der Vater. Das kann kein Engel von sich behaupten. Nirgendwo in der Bibel und in Hebräer wird es ja auch gesagt, wird von einem Engel so etwas gesagt. Aber von Christus wird es gesagt. Jesu Verhalten gegenüber dem Vater war aber welches? Als er kam, lag er oder saß er da, symbolisch gesagt zurückgelehnt, seiner Sache und seines Rückhaltes bei Gottes sicher da, war er immer nur freudig, war immer nur souverän, mit einem Wort unbesiegbar. Natürlich wusste er, dass er siegen wird mit Gott an seiner Seite. Aber in Hebräer Kapitel 4 lesen wir, dass Christus mit Schreien und mit Tränen in den Tagen seines Fleisches Gott auch Bitten vorbrachte, dem Gott, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er wurde wegen seiner Gottesfurcht erhöht. Obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam durch die Dinge, die er litt. Also da bekommt dieser Begriff Gottesfurcht mal so ein bisschen Geschmack. Selbst Christus, der einen ganz anderen Hintergrund hatte, als wir ihn haben, hatte Respekt vor dem Vater. Und das drückte sich in diesem Verhalten, wie das in Hebräer Kapitel 4 gesagt wird, aus. Das ist in dem Sinne eine Vorrede zu dem, was gleich nun folgen wird. Und ihr werdet gleich denken, das ist jetzt aber keine Predigt vom Inhalt her, aber es soll schon auf diesen Aspekt abzielen, dass wir uns mit dem beschäftigen, was wirklich bei Gott wichtig ist. Denn wir wollen interessante Dinge einmal betrachten über das Werden des Christentums. Wir würden ja gerne mal Menschen kennenlernen, die vor 2000 Jahren gelebt haben und würden dann auch besser ihre sozialen Verhältnisse verstehen. Wir würden besser ihre Motivation verstehen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und wir würden uns gerne mal gedanklich in ihre Situation versetzen und uns fragen, was hätten wir damals in dieser Situation getan oder was hätten wir nicht getan oder was hätten wir tun sollen. Und nun betrachten wir einmal das Christentum, so wie es wurde, beziehungsweise das Werden des Christentums. Das Christentum hat eine beachtenswerte Geschichte hinter sich. Es wurde vom Jahr 33 an, oder wie gesagt 36 an, wie man rechnet, bis zum Jahre 313 zur Mehrheitsreligion im Römischen Reich. Es wurde im Jahre 380 unserer Zeit sogar zur Reichsreligion. Und wenn man das einmal zurückrechnet, wie das Christentum denn nun wachsen musste und am Ende diese Entwicklung durchzumachen, dann stellen wir fest, das Christentum muss mit einer Rate von 4% pro Jahr gewachsen sein. 4%. Da würde man sich heute drüber freuen, wenn man solche Zinsen bekäme. Aber 4% hört sich zunächst nicht viel an, aber wir müssen verstehen, das ging ja nicht nur über 2 oder 3 oder 10 Jahre, das ging über 300 Jahre so. Und dann kommt natürlich einiges dabei heraus. Es sind, da wird schon ein bisschen griffiger, 40% Wachstum in einer Dekade, in 10 Jahren. Das ist schon eine ganze Menge. Und das trotz des Widerstandes, dem das Christentum erfuhr. Und ohne selber als Christentum Krieg zu führen und anderen seine Religion aufzudrängen. Es ging irgendwie anders nach vorne. Ich habe das einmal nachgerechnet. Wenn im einem Dorf oder in einer Stadt damals waren die Städte ja kleiner, 1000 Menschen lebten und nur einer von denen war Christ, dann war nach 20 Jahren eine Steigerung zu beobachten. Es waren nun plötzlich 2 Christen in dieser Stadt anzutreffen. 20 Jahre kann man so ein bisschen überblicken, so als Lebensalter. Im 40. Jahr waren es schon 5 Christen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. 1 zu 5. Aber es sind ja auch 40 Jahre vergangen, eine lange Zeit. Im 100. Jahr, das hätten wir wahrscheinlich nicht mehr miterlebt, schon gar nicht damals in dieser damaligen Zeit, wären es schon 55 Christen auf 1000 Nichtchristen gewesen. Ich bleibe immer bei den 1000 auf der einen Seite. Und im 200. Jahr wären es schon 350 Christen auf 1000 Nichtchristen in diesem Dorf gewesen. Wir sehen, das ist schon eine ordentliche Steigerungsrate. Irgendwann stellten die Christen die Mehrheit und Konstantin, der Kaiser, bekannte sich, ich will nicht sagen, dass er sich bekehrte, zum Christentum. Denn christlich tatsächlich verhielt er sich nicht. Aber er räumte dem Christentum Privilegien ein, wie es sie zuvor noch nie gegeben hatte. Das war im Jahre 313 unserer Zeit. Wie gesagt, ungefähr 70 Jahre später wurde das Christentum sogar Reichsreligion. Warum entwickelte sich das Christentum in dieser Art und Weise? Wollten plötzlich alle Christen werden? Man hat ja fast den Eindruck, wenn das plötzlich die Mehrheitsreligion ist. Nun, es gibt Gründe, und diese Gründe sind unter anderem und ganz besonders die Frauen. Ja, die Frauen waren das, unter anderem. Und das Sozialverhalten und die Ethik des Christentums. Nun fragt man sich natürlich, warum sollen es die Frauen gewesen sein, die das Christentum nach vorne brachten? Nun, man muss einfach mal feststellen, im Christentum oder in der Gemeinde der Christen, da gab es welche Frauen. Jetzt möchte man sich fragen, ja, die gab es auch woanders. Aber so einfach war das damals nicht in der Antike. Ich habe in so einem Nachschlagewerk mal etwas herausgesucht. Da wird gesagt, in der griechisch-römischen Welt waren die Männer bei weitem in der Überzahl. Diocasius schreibt um das Jahr 200, der Rückgang der Bevölkerung im Römischen Reich sei dem extremen Frauenmangel geschuldet. G.C. Russell schätzt in seinem klassischen Werk zur demografischen Entwicklung in der Antike und im Mittelalter, dass die Relation Männer zu Frauen in der Stadt Rom 130 zu 100 betrug und in Italien, Kleinasien und Nordafrika 140 zu 100. Das heißt, auf zwei Männer, die verheiratet waren, kam mindestens einer, der nicht heiraten konnte, weil keine Frau mehr da war. Die haben sogar mit Kindergeld experimentiert, die römischen Kaiser. Steuerprivilegien vermittelt bzw. angekündigt. Man hat sogar versucht, dann mit Strafe bei Kinderlosigkeit oder bei zu wenig Kindern das Römische Reich in seiner Mächtigkeit zu erhalten, aber das hat nicht funktioniert. Oder nur sehr wenig. Er erwähnt weiter beiläufig, diese ungewöhnliche zahlmäßige Relation sei nur aufgrund irgendwelcher Manipulation beim menschlichen Leben möglich. Und solche Manipulation gab es in der Tat. Das Aussetzen von unerwünschten weiblichen und missgebildeten männlichen Säuglingen oder Kleinkindern war legal und moralisch akzeptiert und in allen sozialen Schichten der griechischen, römischen Welt weit verbreitete Praxis. Dann kommt es tatsächlich zu einer solchen Relation. Lindsay berichtet, dass selbst große Familien praktisch nie mehr als eine einzige Tochter großzogen. Und so hatten nur 6 der 600 Familien, die sich mittels Inschriften in Delphi rekonstruieren ließen, mehr als eine Tochter großgezogen. Das ist ganz praktisch mal, ne? Von 600 Familien gibt es nur 6, die mehr als eine Tochter großgezogen haben. Das geht statistisch normalerweise gar nicht. Auf das Thema Tötung weiblicher Säuglinge und Kleinkinder wird er in diesem Kapitel weiter eingehen. Und er zitiert hier einen Brief aus dem Jahre 1 vor Christus. Ein römischer Soldat schreibt seiner geliebten Frau: Ich wisse, dass ich noch in Alexandria bin und gräme dich nicht, so all die anderen heimkehren, ich jedoch in Alexandria bleibe. Ich bitte dich inständig, für unseren kleinen Sohn gut zu sorgen und werde dir das Geld senden, sobald man mich bezahlt. Wenn das Kind vor meiner Rückkehr zur Welt kommt, behalte es, so es ein Junge ist. Entledige dich seiner, wenn es ein Mädchen ist. Du hast mir geschrieben, vergiss mich nicht. Wie könnte ich dich vergessen? Bitte mache dir keine Sorgen. Also, das ist verrückt. Aber so war die Welt damals. Es war eine andere Welt als die, die wir kennen. Wir können uns gut vorstellen, dass das bei Christen und auch bei den Juden übrigens nicht der Fall war. Das war keine Praxis. Hier wurden Kinder nicht einfach ausgesetzt oder getötet. Und hier war für jeden Mann auch eine Frau da oder für jede Frau ein Mann da. Und das brachte diese Bevölkerung auch in ihrer Zahl nach vorne. Denn wo eben tatsächlich diese Verbindung zustande kommt, die Ehe, da entstanden auch Kinder. Wo keine Kinder getötet wurden, da wuchs die Bevölkerung. Das ist ein Grund. Hinzu kommen noch andere, das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu beschreiben. Aber damals gab es auch Abtreibungen, die man natürlich nicht so, ja, die man auf eine Art und Weise praktizierte, die oft zum Tod von Frauen führte, was auch den Frauenmangel noch einmal weiter verschärfte. Kommen wir zum zweiten Punkt, warum das Christentum dann auch eine starke Religion wurde, zur Ethik. Einer für alle, alle für einen, das einmal so zusammengefasst. Das war für die Antike eigentlich eine revolutionäre Änderung. Und das war aber etwas, was den Menschen auch im Herzen traf. Das war wirklich anziehend. Hier konnte man sich innerhalb des Christentums sicher fühlen. Das wurde bemerkt. Und der römische, ich habe das nicht rausgesucht, welcher das war, ein römischer Kaiser schrieb seinen Priestern: Kümmert euch mehr um die Kranken, kümmert euch mehr um die Bedürftigen, kümmert euch mehr um die Witwen, da sonst die Christen alle für sich gewinnen werden. Es wurde also positiv und negativ vermerkt, aber es wurde bemerkt. Und besonders in schweren Zeiten war das ganz praktisch zu sehen, welche dramatischen Auswirkungen so etwas haben konnte. Nämlich dann, wenn es um Leben und Tod ging. Denn wenn es wirklich schwer wurde, wenn Krankheiten die Bevölkerung dezimierten, dann potenzierte sich dieser Effekt. Und ich habe euch, ich hoffe, das kann man so einigermaßen lesen, mal was mitgebracht. Und zwar geht es um das Jahr 160 unserer Zeit. Eine Stadt mit 10.000 Einwohnern und 0,4% Zinsen. Also 40 Christen. Zinsen, klar, Christen. Gut, also 0,4% 80% Christen, ist auf der linken Seite zu sehen. Hat jemand schon die Christen entdeckt? Ja, genau. Der kleine rote Punkt hier unten, das ist größenmäßig die Anzahl der Christen in dieser Stadt. Nun kam es zu dieser wirklich schrecklichen Krankheit oder solche Pandemie von 165 bis 180 oder 190 unserer Zeit. Die antonische Pest, Pocken, vielleicht eine besonders ansteckende Form der Masern, man weiß das nicht. Die Sterblichkeit betrug 30%. Das ist ein Wert, den man heute bei solchen Krankheiten ohne weiteres annehmen kann, wenn man auf die grundsätzliche Krankenversorgung verzichtet. Also auf Wasser, Bedeckung, Nahrung, also die kleinste Pflege sozusagen. Es geht hier nicht um Medikamente, um Impfung oder sonst irgendetwas. Es geht hier wirklich um das, was jeder seinem Nächsten eigentlich leisten könnte. Wenn das nicht geleistet wird, kann man mit einer Sterblichkeit von 30% rechnen. Wenn man das aber leistet, hat man möglicherweise nur eine Sterblichkeit von 10%. Wenn das aber geleistet wurde von den Christen, dann kam es zu folgendem Effekt. Man hat 10, 20 Jahre später in dieser Stadt nur noch 7000 Nicht-Christen, aber schon 52 Christen. Eine deutliche Steigerung. 0,8% Christen hat man inzwischen in dieser Stadt. Und wenn wir jetzt uns mal das zweite Blatt angucken, da sieht man jetzt die nächste Pandemie, die zyprianische Pest um 250 unserer Zeit. Auch wieder Pocken oder Masern, man weiß es nicht. Hier sieht nach Ablauf der Krankheit die Sache so aus, dass auf ein Christen 4 Nichtchristen kommen. Ohne diese Effekte, dass die Christen eine geringere Sterblichkeit aufwiesen, wären es nur 1:8 gewesen. Immerhin eine Steigerung, aber man sieht, dass solche Krankheiten ganz praktische Auswirkungen auf die Mächtigkeit einer Gruppe haben. Wenn die Christen ihre Kranken gepflegt haben, dann haben sie auch möglicherweise nicht Christen gepflegt. Die haben sich mit dem Christentum dann wiederum mehr verbunden gefühlt, als ihnen das zuvor vielleicht so ans Herz ging. Wenn sie das überlebt haben, diese Krankheit, dann waren sie immun, dann konnten sie wiederum andere pflegen, ohne selber in Gefahr zu geraten. Hier mag es viele Effekte gegeben haben, die das potenziert haben, dass das Christentum eine Religion war, der man sich gern zuwandte. Das Christentum ist also, so müssen wir mal plakativ sagen, eine gute Sache. Sollte man machen. Die bessere Lebensform, einfach der bessere Lebensentwurf. Vielleicht sagt der Jesus deswegen, das Feld ist bestellt, der Weizen wird wachsen und er wächst tatsächlich auch trotz Unkraut, trotz Scheinweizen, trotz einer möglichen Maskierung dessen, worum es eigentlich im Christentum im Kern geht. Denn bei dieser Betrachtung hier, das war nur eine kurz gefasste Betrachtung, bei dieser Betrachtung der Entwicklung des Christentums von 33 bis 300 unserer Zeit, habe ich ja nirgendwo vom Heiligen Geist gesprochen. Ich habe von Krankheiten gesprochen, von Sozialverhalten, von Frauen und so weiter. Man könnte sich auch die Frage stellen, wo spricht man heute in den Religionen dezidiert beispielsweise vom Heiligen Geist? Ein elementares Thema der Bibel, ein elementares Moment der Umgestaltung und des Werdens eines Christen. Oft spricht man gar nicht darüber. Oder man teilt mit, der Heilige Geist wäre nichts für einen selber, sondern er würde nur wenigen Auserwählten zugutekommen. Oder wird möglicherweise mystifiziert als Teil einer Dreieinigkeit und damit einer weiteren Betrachtung entzogen, da das Thema schwer zu fassen ist. Deswegen unterscheide das Wichtige vom Unwichtigen, das Richtige vom Unrichtigen, Gottes Willen von einer guten Sache. Denn einer für alle, das ist sicher gut. Krankenpflege, gut. Nächstenliebe, auch gut. Aber in dieser Kiste muss man lange kramen, um das zu finden, was das Christentum eigentlich ausmacht. Also die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, so wie Luther es gesagt hat. Das Christentum als Ganzes kann das ja nicht sein. Denn Jesus sagte, wenige sind es, die es finden, oder bemüht euch, durch diese Tür hindurchzukommen. Viele werden es versuchen, werden es aber nicht tun. Oder breit ist der Weg, der in die falsche Richtung führt, und schmal der in die richtige Richtung führt. Er sagte aber auch, und das meinte er ganz positiv, suchet und ihr werdet finden. So ist das Christentum tatsächlich ein Projekt auch für uns ganz persönlich und kein Abschluss einer guten Sache. Ein Projekt, das unsere große und vermehrte Aufmerksamkeit verlangt. Und Hebräer, wir sind schon wieder im Hebräerbrief, Kapitel 2 und dort der Vers 1, der sagt es in einer besonderen Form. Ich habe das mal in mehreren Übersetzungen nachgelesen. Die eine schreibt hier, darum ist es nötig, dass wir den Dingen, die wir gehört haben, mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit schenken, damit wir niemals abgleiten. Eine andere Übersetzung sagt, deshalb müssen wir im höchsten Maße auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und das, finde ich, ist eine gute Sache, also gut dargestellt. Vorbeitreiben. Man ist drinne in dieser Religion und man treibt da entlang. Und möglicherweise an dem vorbei, um das es tatsächlich geht. Und deswegen ist es eigentlich hier am Ende nur eine, was heißt nur, es ist eine Aufforderung, sich mit dem Thema, was ist das Christentum, worum geht es Gott, auseinanderzusetzen, wenn wir es nicht sowieso schon tun. Wie können wir das tun? Unser persönliches Bibellesen ist da anzusprechen. Das Gebet ist da anzusprechen. Unsere Bibelstunde, die wir hier am Mittwoch abhalten. Und warum nicht mal, wie gesagt, wenn wir es nicht schon getan haben, ein Thema studieren. Und wir wissen alle, wenn wir uns erst mit einem Thema beschäftigen, kommen oft Fragen auf und dann geht es zum nächsten Thema. Warum all dies nun, und dann komme ich wieder an den Anfang der ganzen Betrachtung, damit wir das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden, das Richtige vom Unrichtigen und Gottes Willen von einer guten Sache.